Wir feiern heute Missionssonntag. Das habt ihr schon mitbekommen. Und ich finde, bei aller Sympathie, ich mache das ja nun auch beruflich, Mission, ist es ein schwieriges Wort. Das muss ich zugeben. Und es ist vor allem auch ein belastetes Wort heutzutage, Mission. Und ich fürchte darüber hinaus, es passt nicht so ganz in unsere Zeit. Zumindest hat mir das meine Tochter wieder gespiegelt, als ich mit ihr über das Thema des heutigen Gottesdienstes gesprochen habe. Nicht wenige Leute schalten sofort ab, wenn sie das Wort Mission hören. Vielleicht sind auch einige gar nicht gekommen, als sie im Plan gesehen haben, wir feiern den Missionssonntag nach, der eigentlich in den Baptistengemeinden von der EBM vorgesehen ist für den ersten Advent. Vor Weihnachten ist immer so viel los, außerdem haben wir an dem Tag einen Taufsonntag gefeiert, deshalb haben wir gesagt, wir feiern das nach. Mission ist unbequem. Die langen Berichte über Menschen, die man nicht kennt, über Orte, die uns fremd bleiben, an die wir vielleicht niemals reisen werden, macht den Gottesdienst auch viel zu lang. Manche verbinden mit dem Wort Mission so eine fromme Rechthaberei, die andere von der Richtigkeit des eigenen Glaubens überzeugen will. Missionar. Manche denken an die koloniale Überheblichkeit, mit der so viel Gräuel geschehen sind im Namen des Glaubens. Leid, Ungerechtigkeit in Ländern des globalen Südens. Wieder andere denken an die vielen Bettelbriefe, die wir dann vor Weihnachten im Briefkasten haben, mit kleinen Kindern, mit traurigen Augen und einem Überweisungsträger, ist ja klar. Ihr habt jetzt einige Leute aus unserem Arbeitskreis Mission hier vorne gesehen, Ursel beispielsweise, Lissy ist dabei und bei uns sind es ganz begeisterte Leute, die mit Herzblut Projekte in fernen Ländern unterstützen. Aber auch bei uns im Arbeitskreis ist gar nicht so klar, was dieses Wort Mission denn jetzt überhaupt bedeutet und was wir konkret machen in diesem Arbeitskreis. Koordinieren wir nur die vielen Projekte, die wir in anderen Ländern unterstützen, beziehungsweise unser Hilfswerk EBM? Oder integrieren wir auch die Projekte, die sich an Menschen hier vor Ort richten, an Gemeindefremde, wie beispielsweise das Frauenfrühstück, wie beispielsweise den Winterspielplatz? Ist das noch Mission oder ist das nicht eher Diakonie? Fun Fact: Die Diakonie München-Oberbayern hieß bis vor ein paar Jahren noch innere Mission. Also so klar ist der Unterschied da nicht. Und dann immer wieder die Frage, müssten wir bei all dem, was wir machen, nicht noch viel mehr von Jesus reden? Müssten wir nicht noch viel begeisterter unseren Glauben teilen, Bibeln verteilen, gemeinsam beten, Leute taufen, damit Menschen gerettet werden? In seiner Grundbedeutung heißt dieses Wort Mission Sendung, Auftrag. Ein Missionar ist also jemand, der in einem bestimmten Auftrag unterwegs ist, der eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. Und insofern begegnet uns auch heute in unserem Predigttext ein Missionar. Auch wenn ich zugeben muss, dass dieser Titel nicht so ganz passt. Ich lese aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 14, 1 bis 9. Das ist das Wort des Herrn, das er Jeremia wegen der Dürre mitgeteilt hat. Juda liegt traurig da, seine Tore sind verfallen. Trauernd sind die Menschen zu Boden gesunken. Klagegeschrei steigt auf aus Jerusalem. Die Reichen schicken ihre Diener, um Wasser zu holen. Sie gehen zu den Zisternen, aber sie finden kein Wasser mehr. Sie kehren mit leeren Krügen zurück. Enttäuscht und betrübt verhüllen sie ihren Kopf. Der Erdboden hat lauter Risse, weil es nicht geregnet hat. Auch die Bauern sind betrübt und verhüllen ihren Kopf. Selbst die Hirschkuh lässt ihr Junges im Stich. Gleich nach der Geburt hat sie es verlassen, weil es nirgendwo mehr Gras gibt. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und hören sich an wie heulende Schakale. Ihre Augen sind trüb geworden, denn weit und breit wächst kein Gras mehr, kein Grün mehr. Ach Herr, unsere Schuld klagt uns an. Aber hilf uns doch um deines Namens willen. Wir haben viel Schlimmes getan und uns so gegen dich gestellt. Doch du bist die Hoffnung Israels, Retter in Zeiten der Not. Warum interessieren wir dich dann nicht? Unser Land scheint dir gleichgültig wie einem Fremden, wie einem Wanderer, der nur eine Nacht bleibt. Warum tust du so, als ob du nicht helfen kannst? Warum bist du wie ein Held, der nicht retten kann? Dabei bist du doch mitten unter uns, Herr. Und wir tragen deinen Namen. Lass uns nicht im Stich. Ja, ihr Lieben, das ist eine schaurige Analyse, die der Prophet Jeremia hier im Namen Gottes bekannt geben soll. Mehr noch. In diesem Abschnitt wird eine wahre Dystopie gezeichnet. Dürren, Wassermangel, Trockenheit. Vielleicht denkt ihr an die Sahelzone, von der ich euch gerade erzählt habe, oder an die zerstörten Städte, die wir aus dem Libanon gesehen haben. Das Ganze hat verheerende Folgen für Menschen und Tiere. Sie verhungern, sie verdursten, sie finden nichts Essbares mehr. Sie verlassen ihre Jungen. Die Verantwortlichen wissen keinen Rat mehr. Es herrschen Trauer und Ratlosigkeit im ganzen Land. Und Gott schweigt wie ein Fremder, den das Ganze nichts angeht. In ihrer Hilflosigkeit wenden sich die Menschen trotzdem an Gott. Es kann doch nicht sein, dass er plötzlich schweigt, dass er nichts mehr mit ihnen zu tun haben will. Sie wissen zwar, sie sind selber irgendwie schuld an der Misere, aber die Quelle der Hoffnung kann doch nicht einfach versiegen. Es kann doch nicht sein, dass das Handeln der Menschen irgendwann mal Konsequenzen hat, oder? Sie rufen zu Gott, lass uns nicht im Stich. Ganz ehrlich, das passt nicht so ganz zu unserem Wochenspruch von heute. Vielleicht erinnert ihr euch. Aus deiner Fülle haben wir Gnade um Gnade genommen. Hier hat die Fülle ein Ende. Hier herrscht Mangel an allen Enden. Zugegeben, bei Jeremia geht es meistens nicht so ganz optimistisch zu in diesem Buch des Propheten. Und unser Text macht da keine Ausnahme. Jeremia ist, man könnte sagen, in hoffnungsloser Mission unterwegs. Er wird mitunter auch als der traurige Prophet bezeichnet, weil sein Leben, seine Botschaft, seine persönlichen Klagen stark von Leid, von Schicksalsschlägen, von Schmerz, von inneren Ringen geprägt sind. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Jeremia lebte im späten 7. und im frühen 6. Jahrhundert, kurz vor und während der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Seine Mission war es also, dem Volk Umkehr anzusagen, Reue. Denn obwohl die Judäer das Gesetz kannten und auch die Verheißung Gottes, hielten sie sich nicht daran. Sie blieben einander Gerechtigkeit und Barmherzigkeit schuldig. Und deshalb musste Jeremia gleichzeitig verkünden, was wirklich so gar keiner hören wollte. Es würde eine militärische Macht aus dem Norden kommen, die Babylonier, und würden über Juda hinwegfegen und alles zerstören. Nicht verwunderlich, dass seine Botschaft kaum Zustimmung einbrachte. Die Leute hörten lieber weg. Sie lehnten ihn ab. Und das machte ihm seine Mission existenziell schwer. Mission Impossible, könnte man sagen. Erfolg blieb ihm komplett verwehrt. Er sah die Zerstörung Jerusalems kommen und konnte nichts machen. Mehr noch, Jeremia wurde verspottet und ausgelacht, er wurde körperlich misshandelt, gefangen genommen, sogar töten wollten ihn seine Landsleute. Er musste erleben, wie die Treue zu seinem Auftrag, zu seiner Mission, zu Gott, ihm keinen Erfolg, sondern ihn immer mehr in die Isolation brachten. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, sagte er an einer Stelle. Und das ist wohl der Höhepunkt seiner Verzweiflung, seiner Hoffnungslosigkeit und seiner Erschöpfung. Ihr Lieben, ich kann es nicht lassen. Ich habe euch auch heute wieder ein Bild mitgebracht. Vielleicht haben einige von euch schon drauf gewartet. Ich wurde fündig bei einem meiner Favoriten, dem Superstar der Barockmalerei, nämlich Rembrandt van Rijn. Er hat im Jahr 1630 dem Propheten Jeremia ein Denkmal gesetzt. Kurze Pause, es gibt einen QR-Code. Wer das hier nicht sehen kann, bitte holt euer Handy raus. Es sei euch erlaubt, scannt den Code und guckt euch das Ganze auf eurem Handy an. Wer es nicht besonders gut sehen kann, es ist immer noch Zeit, nach vorne zu kommen. Oder ihr schaut bei eurem Nachbarn aufs Handy. Wer nicht weiß, wie es geht, darf seinen Nachbarn fragen. Oder sein Enkelkind, die wissen es genau. Habt ihr? 1630, da war Rembrandt gerade mal Anfang 20 und er profilierte sich vor allem als Porträtmaler. Es gibt unzählige Studien von Menschen aus der Werkstatt Rembrandts. Er hat auch seinen Vater in vielen, vielen Zeichnungen verewigt und der wird ihm für dieses Bild wohl Modell gestanden haben, zumindest für die Vorzeichnungen. Sein Vater war ein armer Müller, Hermann van Rijn, und er hat leider die Fertigstellung dieses Gemäldes nicht mehr erlebt. Er starb nämlich genau in dem Jahr 1630. Rembrandt zeigt Jeremia hier als einen bärtigen Greis mit einem langen blauen Gewand. Halb liegt er, halb sitzt er zu Füßen einer mächtigen Säule. Er hat seinen Ellbogen auf so einen riesigen Folianten, ein Buch, aufgestützt und das trägt auf dem Schnitt die Buchstaben Bibel. Davor steht eine Silberschale mit goldenen Gefäßen und Schmuckstücken, vielleicht ein Geschenk, das Jeremia nach seiner Gefangennahme und Freilassung bekommen hatte. Und ich muss wieder mal zugeben, das Bild passt nicht so ganz zu unserem Text. Denn links im Bild öffnet sich der Blick auf die Zerstörung Jerusalems. Ganz in der Ferne, ganz klein, die es sich auf dem Handy angucken. Ihr könnt es euch mal hochziehen. Die Katastrophe, vor der Jeremia gewarnt hat, ist also schon eingetreten. Ein geborstener Tempel, Ruinen, die in Flammen stehen, davor ein paar Figuren, die versuchen zu retten, was noch zu retten ist, oder einfach fliehen. Aber ehrlich, diese Darstellung war Rembrandt auch überhaupt nicht wichtig. Ich habe ja gesagt, er war Porträtmaler und beweist sich hier nicht nur als virtuoser Porträtmaler, sondern auch als ein Meister des Lichts, mit dem er nämlich unseren Blick durch das Bild führt. Das Licht trifft Jeremia am Kopf Entschuldigung, und lässt uns über seinen vorgebeugten Oberkörper wandern, weiter über die Gegenstände im Vordergrund bis hinunter zu seinem nackten Fuß. Die Dramatik der Zerstörung, das große Leid, die Hilflosigkeit treten in den Hintergrund. Rembrandt fesselt unseren Blick in den Vordergrund an die Figur. Es sind die Emotionen, die er darstellen will. Jeremia verkörpert wie kein anderer an dieser Stelle Traurigkeit, Verlassenheit, Erschöpfung, Hilflosigkeit. Das bringt er hier zum Ausdruck. Und nicht wenige Menschen sind beim Betrachten dieses Bildes tief bewegt. Jeremia stützt seinen Kopf auf eine zugeschlagene Bibel. Die Schüssel mit den glänzenden Kostbarkeiten steht offen vor ihm. Und auch hier muss ich zugeben, das passt nicht so ganz. Und gerade deshalb können wir sicher sein, dass Rembrandt die beiden nicht zufällig so spannungsvoll davor gestellt hat. Für ihn sind eine geschlossene Bibel und ein offener Schatz ein Symbol für verfehlte Prioritäten. Gottes Wort liegt zugeklappt da, vernachlässigt in einem abgewetzten Buch, und die glitzernde Schüssel mit den Reichtümern funkelt in fast skandalöser Offenheit und Schönheit davor. Der Glanz der Oberflächen soll unseren Blick zusätzlich in den Vordergrund fesseln und uns zugleich bewusst machen. Unsere Bemühungen sind häufig auf falsche Ziele ausgerichtet. Wie schnell sind wir verstrickt in diesem Spiel um Macht, um Reichtum, um Anerkennung, obwohl sie uns langfristig schaden. Das wusste schon Jeremia, das wusste auch Rembrandt, und bei uns ist das Gleiche. Wir wissen das eine und wir tun das andere. Und wir wissen heute noch viel besser, dass unser Lebensstil massiv auf Kosten des globalen Südens geht. Schon seit über 40 Jahren warnen uns Forscher vor dem Klimawandel. Damals hieß es noch Klimakatastrophe. Die Folgen davon: Dürren, Überschwemmungen, Hungersnöte, Brände, Verteilungskriege, die tragen nicht wir, sondern die Armen dieser Welt. Und trotzdem, wie schnell sind wir damit, die drohenden Konsequenzen zu verdrängen und den Blick abzuwenden von den Brandherden dieser Welt. In unserem Text ist es Gott selbst, der den Menschen die Konsequenzen ihres Handelns vor Augen führt. Wie gesagt, Wassermangel, Trockenheit, Hitze, Dürre. Und die Menschen wenden sich halb schuldbewusst an Gott, als ob sie ihn einfach wieder anknipsen könnten, nachdem sie seine Weisungen so lange vernachlässigt haben. Er ist ja der liebe Gott, der die Macht hat, alles wieder gerade zu biegen, oder? Sie bitten: Lass uns nicht im Stich. Aber ganz ehrlich, diese Übersetzung passt nicht so ganz. Im Urtext steht da eine Folge von Janach. Das bedeutet ursprünglich zur Ruhe setzen, in Ruhe lassen, Erleichterung schaffen, Frieden schaffen. Wortwörtlich bitten die Menschen also: Lass uns nicht in Ruhe. Mach es uns nicht so leicht. Beruhige uns nicht. Beunruhige uns. Danke. Wir brauchen Gottes Beunruhigung über das, was in der Welt geschieht. Wir brauchen den unbequemen Blick auf das, was so schnell in den Hintergrund rückt, weil wir mit anderem beschäftigt sind. In unserem ganzen Hamsterrad aus Arbeit, Geld verdienen, Konsum, Freizeitgestaltung, Ehrenamt, aber auch mit der eigenen Hilflosigkeit. Ihr Lieben, kommen wir noch einmal zurück zum Anfang. So vieles passt heute nicht. Mission. Der Begriff ist schwammig und belastet. Der Blick an die Brennpunkte dieser Welt ist schwierig und unbequem. Vielleicht ist gerade das die Beunruhigung Gottes. eben nicht den Blick bei unserer eigenen Hilflosigkeit zu belassen, sondern bewusst dahin zu schauen, wo es brennt. Und das meine ich im doppelten Sinn. Beim Anblick des Greisen Jeremia wird mir wieder mal bewusst, wie das Christentum in unseren Breiten veraltet erscheint. Unser eigener missionarischer Eifer wirkt so schnell erloschen. Und gerade im Austausch mit Christen aus dem globalen Süden, ich habe das Vorrecht, mit vielen Menschen aus dem globalen Süden in Verbindung zu kommen. Und da fällt mir immer wieder auf, mit wie viel Feuer die brennen für Jesus, mit welcher Begeisterung und Hingabe die Menschen dort glauben und wie die Kirchenmitgliedszahlen explodieren und wie mitleidig viele Christen auf unsere etablierten Kirchen hier in Europa schauen, denen die Mitglieder wegbrechen. Mission heißt deshalb keinesfalls, dass wir Europäer diejenigen sind, die sich anmaßen dürfen, ihren Glauben in arme Länder zu bringen, um geistliche Not zu lindern. Im Gegenteil, wir müssen dafür beten, dass das Feuer der Begeisterung wieder auf uns übergreift, dass wir neu für Jesus entflammen und dass eine Erweckung bei uns geschieht. Mission in armen Ländern heißt deshalb nicht christliche Belehrung oder Almosen aus Mitleid oder aus Schuldgefühl, sondern bewusste Umverteilung von materiellen Gütern einerseits und Offenheit für geistliche Inspiration andererseits. Aus Solidarität, aus christlicher Nächstenliebe heraus. Ihr Lieben, schauen wir hin, da wo es brennt. Nach Bolivien, in den Libanon, nach Kamerun. Lassen wir uns anstecken, im Glauben und im Gebet für die Anliegen dort einzustehen. Und last but not least fordern wir uns selbst immer wieder heraus, unsere Schätze zu öffnen, unsere Mittel zu teilen. Bewusst, gerecht und in dem Wissen, dass Gottes Herz für die Armen brennt. Amen.
Himmlischer Vater, du hast jetzt gehört, was in der Stille zu dir gesagt worden ist, was auch laut ausgesprochen ist. Und wir wissen, dass all das, was wir an dich richten, bei dir gut aufgehoben ist. Und wir wissen auch, dass du uns ausgesendet hast in diese Welt, mit dem Vorbild, wie es Jesus Christus uns vorgelebt hat, die Nächstenliebe zu den anderen, dass wir die Augen aufmachen, auch dahin gehen, wo es brennt, wo die Welt, die du uns gegeben hast, kaputt ist, dass deine Gegenwart in dieser Welt dort auch Wirkung entfalten kann. Und deswegen möchte ich dich besonders um deinen Segen bitten für diese ganzen Missionsprojekte, Die drei, die wir hier genannt haben, in Bolivien, im Libanon und in Kamerun und all die anderen nicht genannten Missionsprojekte in dieser Welt, die durchgeführt werden, Herr, um den Menschen zu zeigen, dass es weitergeht mit dieser Welt, weitergeht mit dir. Und wir bitten dich einfach, dass du dort wirken kannst.
Zum abschließenden Segen bitte ich euch aufzustehen. Es segne euch der Gott, der uns nicht in Ruhe lässt, sondern unsere Herzen beunruhigt, durch Fülle und durch Mangel. Eröffne euch die Augen für die Brandherde dieser Zeit, für das Leid, das nach Aufmerksamkeit ruft und für die Hoffnung, die neu entzündet werden will. Er stecke euch an mit seinem Feuer des Glaubens, dass ihr im Gebet zusammensteht, einander tragt und füreinander einsteht. Er gebe euch den Mut, eure Schätze zu öffnen, eure Mittel zu teilen. So sende euch Gott mit unruhigen Herzen, mit offenen Händen und einem Glauben, der handelt, in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.